Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das, Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal, mein Co-Founder. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute skippen wir den ersten Teil zwischen mir und Pascal, einfach weil die Folge schon unglaublich lang ist und wir uns ein bisschen mit der Zeit verschätzt haben und tatsächlich nicht mehr die Kappas haben, den Teil jetzt aufzunehmen. Aber ganz kurz vorab, wir haben heute das Podcast remote aufgenommen. Wir hoffen natürlich, der Sound ist tippitoppi 1A, aber wenn es hier und da mal knackst, dann nehmt es uns nicht böse. Im zweiten Teil haben wir Uma von Glückspilz bei uns und das ist eine bombastische, nicht ganz so knackige, weil wir echt viel geschnackt haben, Folge geworden, aber unglaublich viele Insights, hat ganz viele tolle Tipps gegeben, also wirklich eine ganz, ganz spannende Episode. Deswegen skippen wir jetzt auch unseren Teil und ich wünsche euch einfach nur ganz viel Spaß.
Heute haben wir bei uns Uma, einer der Gründer von Glückspilz. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Aus dem wunderschönen Bielefeld. Du sitzt auf Remote in Bielefeld.
Das gibt es doch gar nicht, Bielefeld. Ist das nicht die Stadt, die es nicht gibt, die nicht existiert?
Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Ich glaube, ihr habt sogar gerade noch ein Video dazu gemacht, ne?
Ja.
Habe ich gesehen bei meiner Recherche?
Ja.
Ja, okay.
Ist ein großes Thema.
Schön. Also ich glaube an euch, also ihr seid wirklich eine von den Marken, die 2024, also das letzte Jahr, so dermaßen auf Social durch die Decke gegangen seid. Also ich glaube, ich würde fast behaupten, man kommt an euch gar nicht vorbei. Aber gebt doch trotzdem nochmal allen kurz einen Background. Wer bist du? Was machst du? Was geht in Bielefeld?
Was ist Glückspilz, wenn man es nicht kennt, was wir nicht glauben?
Zum Glückspilz, wenn man es nicht kennt. Ja, super. Also ich bin Uma, ich bin 34 Jahre alt. Wie gesagt, ich bin einer der Gründer von Glückspilz. Wir sind eine kleine Restaurantkette aus Bielefeld und drumherum. Wir öffnen demnächst unsere 7. Filiale und unsere Kernwirbelsäule ist Social Media Marketing, organisch.
Hey, krass, kurz organisch. Ihr macht alles organisch?
Wir machen alles organisch, ja.
Crazy. Hätte ich gar nicht gedacht.
Ja.
Wahnsinn. Und mal ganz, also seit wann seid ihr am Start?
2018 haben wir die erste Filiale eröffnet. Genau. Und dann so seitdem Stück für Stück gewachsen.
Okay.
Und war seit 2018 auch schon euer Kernmarketing-Tool Social Media? Habt ihr da von Anfang an drauf gesetzt?
Ja, also ich komme aus der Gastronomie. Vorher war ich in der Familienpizzeria und dort habe ich 2012 dann mit Facebook angefangen und also Facebook-Marketing, auch ebenfalls organisch. Und so Stück für Stück habe ich mich halt so in die Materie verliebt, weil ich mich für Werbung schon immer interessiert habe und hauptsächlich kommt die Liebe so durch Filme und Serien. Und genau, also erstmal war es Facebook-Marketing und dann irgendwann gab es dann in Deutschland halt auch die Instagram-Stories. Die kamen ja zu uns ein bisschen später. Und das war dann genau die Zeit, wo Glückspilz die erste Filiale eröffnet hat. Und wir waren so einer der ersten, die Stories in Deutschland gut genutzt haben, für Gastronomie, für unsere Branche. Und wir sind dann sehr, sehr schnell so auf unsere 5, 6, 7, 8.000 Follower gekommen, was damals lokal sehr, sehr stark war. Und genau, also wir haben schon immer auf Social Media gesetzt.
Was habt ihr gemacht bei Stories, dass das so abgegangen ist?
Die Reise. Also das Problem ohne Videos war ja, dass du die Leute nicht auf eine Reise mitnehmen konntest, sondern du konntest ja einfach nur Bilder posten. Und wir haben halt von der Baustelle und dann halt so Tag für Tag bis zur Eröffnung und immer so diese Emotionen gezeigt und die Kunden gezeigt und alles, was so drumherum passiert. Und das war halt für die Leute neu, weil die kannten das halt vorher nur von Personen. Also Influencer, diese ganze Geschichte hat ja schon so 2015, 16, würde ich sagen, angefangen mit Pamela Reif und Nova Lana Love und so.
Ja.
Und genau, und quasi dieses Tool einfach für die Gastro genutzt.
Okay, das ist schon mal der erste spannende Insights, also die Leute mitzunehmen und die Reise zu dokumentieren.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, und nochmal, ich sehe auch, Paulina, du hast direkt Lust zu legen, aber kann ich noch eine, bevor wir ins Social Media Game einstarten, nochmal eine Frage, weil ich finde es gleich, wenn wir über den Hype reden und verstehen, wie ihr diesen Erfolg geschafft habt, nochmal wichtig, über das Produkt zu reden, ne? Also, ihr macht Burger und ihr seid, ist ja nicht der erste Burgerladen, ne? Wie kam die Idee? Was ist da so dran besonders? Oder gibt es gar nichts Besonderes und es ist alles Marketing?
Ja, nee, 2018 war es halt so, dass es Burger, so wie wir sie heute kennen, halt nicht gab. Jetzt hast du ja überall, also ich meine, ihr kommt aus Berlin, euch brauche ich das nicht sagen, jeden Tag machen 500 Burgerläden bestimmt in eurer Stadt auf und 1000 wieder zu. Das gehört halt einfach dazu. Und es war halt 2018 so, es gab nur zwei Sachen. Es gab einmal Burger King und McDonald's und auf der anderen Seite gab es Peter Pan und Hans im Glück. Und es gab diese Mitte nicht. Und ich bin halt so, was Marketing angeht, sehr, also Marketingfilme allgemein, Hollywood und so weiter, sehr stark Amerika orientiert. Und in Amerika gibt es halt schon sehr, sehr lange die Fast-Casual-Konzepte. Das bedeutet, du hast einmal Restaurantqualität, aber du gibst sie in Fast-Food-Stil raus. Und das gab es hier halt sehr, sehr wenig. Also entweder hast du halt Fast-Food bekommen und die Qualität war schlecht oder du konntest halt ein bisschen bessere Qualität haben, aber es war halt dieses ganze Restaurant, Messer, Gabel, 4 Stunden hinsetzen. Und das haben wir dann halt einfach kombiniert. Und es gab, ich will nicht sagen, es gab keine Konzepte, aber es gab sehr, sehr wenig Konzepte. 3, 4 vielleicht, die es gut gemacht haben in Deutschland. Und wir waren auf jeden Fall einer der ersten, die Burger im Fast-Casual-Stil in Deutschland gemacht haben.
Okay, geil. Also eine Nische in der Positionierung in eurem Offering. Ne?
Genau.
Gespannt. Innovationskraft aus Bielefeld heraus, das lieben wir doch.
Jetzt können wir mit den Social-Media-Themen anfangen, genau. Ja. Du hast jetzt gerade so ein bisschen von den Anfängen erzählt. Wir können gleich nochmal tiefer einsteigen, in welchen Content, was für Content ihr aktuell habt. Aber vielleicht erstmal eine übergeordnete Frage. Habt ihr eine gewisse Strategie, die ihr ganz bewusst aufgesetzt habt, die ihr ganz bewusst exekutiert habt? Oder macht ihr eher nach Gefühl, was einfach gut ankommt und iteriert darauf basierend?
Ja, es ist definitiv eine Mischung aus beiden. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem Gefühl und wenn das Gefühl funktioniert, dann wird auf dem Gefühl eine Strategie aufgebaut. Wir sind keine Theoretiker. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, wir setzen uns jetzt an den Tisch und das ist jetzt das, was wir unbedingt machen müssen und das ist, sondern wir gucken halt einfach, was möchte der Markt, was gefällt den Leuten. Und weil wir halt sehr klein sind, sehr flexibel sind und sehr schnell sind, können wir halt einfach sagen, okay, das hat funktioniert, das können wir skalieren, das hat nicht funktioniert, raus damit.
Okay, und was würdest du sagen, macht euer Social Media Game so besonders? Also warum seid ihr so erfolgreich? Warum funktioniert es so gut?
Weil, also mein Spezialgebiet oder das, wo ich herkomme, wo mein Background ist, ist halt emotionales Marketing. Und wir sind in der Lage, emotionale Tiefe zu bieten, was die meisten Unternehmen entweder nicht können oder sich nicht trauen.
Hast du ein Beispiel dafür?
Wenn wir jetzt zum Beispiel Leonie als Trigger nehmen, das war, also wie das entstanden ist, da können wir dann gleich nochmal zugehen, aber es würde sich, also die meisten Unternehmen würden sich nicht trauen, eine demotivierte Person mit der Schürze in die Küche zu stellen, also jetzt in unserem Fall in die Küche, und einfach zu sagen, ja, diese Person steht jetzt für mein Unternehmen oder ist einer der Gesichter für mein Unternehmen. Und weil zum Beispiel, wir haben Hunderte, also inzwischen schon, würde ich sagen, also wenn du jetzt alle Videos nimmst, 10.000 Kommentare, wo Leute zum Beispiel sagen, boah, die ist so demotiviert, ich würde niemals in diesem Laden essen. Okay, alles klar, nehme ich. So, ist kein Problem, weil 10.000 Leute schreiben das, aber 100.000 Leute kommen dann wegen ihr und das ist dann in Ordnung.
Geil. Kannst du einmal erzählen, wie das zustande gekommen ist mit Leonie?
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf, jetzt auf die Story. Ja,
gerne. Ich würde auch gerne ein bisschen weiter ausholen, weil dann macht alles am Ende auch Sinn. Ich arbeite mit meiner Ehefrau zusammen, Steffi. Steffi ist unser erstes Brandface und auch quasi so das Zentrum von dem Glücksspielsmarketing. Und wir haben, Steffi hat damals bei uns als Handmodel angefangen, also kommt aus dem Büro, also kommt ganz normal, hat bei der Stadt gearbeitet und hat nebenbei bei Glücksspiels ausgeholfen, als wir auch gemacht haben. Und irgendwann war es dann halt einfach so, dass wir angefangen haben, erstmal war es so, sie hat die Burger gehalten, wir haben nur die Burger fotografiert. Irgendwann haben wir halt angefangen, auch Fotos zu machen, wo sie mit drauf ist. Und dann habe ich mal zu ihr gesagt, ich glaube, das war ungefähr 2019, 2020, sag mal 1, 2 Sätze in die Kamera, in die Story. Das war so das erste Mal. Und dann haben wir das gemacht und ich hatte so ein positives Gefühl. Also ich habe die Story aufgenommen und ich dachte mir so, oh, das passt zu uns, voll gut, das machen wir öfters. Und da haben wir halt so angefangen, so die ersten Instagram-Videos zu drehen, so ganz normale Werbesachen, nichts Wildes, also kein viralen Content oder sowas. Und dann war sie so langsam so 6, 8, 10 Monate, würde ich mal sagen, warm. Irgendwann kam dann Corona, dann kam TikTok dazu Und dann haben wir halt angefangen, auf TikTok das zu machen, was jeder damals gemacht hat, Lip-Syncing und diese Tanzvideos und diese ganze Geschichte, haben das ein paar Monate gemacht. Davon hat gar nichts funktioniert. Und während dieser Zeit hat sich TikTok weiterentwickelt und die Leute haben angefangen, andere Sachen zu machen. Also es war halt nicht nur einfach so diese Musical.ly und diese Kinder-App, sondern Stück für Stück kamen halt neue Leute dazu. Und weil ich aus der Essensbranche komme, waren halt die ersten beiden Personen, die mir aufgefallen sind, Stefano Zarella und Gian der Koch. Mhm. Also das waren so die ersten Profile, die, wo ich bewusst wahrgenommen habe, okay, man kann hier auch andere Sachen machen. Und dann haben wir 2, 3, 4 Monate später halt auch angefangen, mit Steffi andere Sachen zu machen. Also auch in die Kamera zu reden, bisschen dieses Storytelling, wovon ich vorher gesprochen habe, unseren eigenen Humor mit eingebracht und das hat... Das war so das Fundament von unserer Marke. Dann haben wir, glaube ich, also das erste virale Video war, wo wir unsere Flitterwochen hatten und dann habe ich mit meinen beiden Geschäftspartnern, haben wir halt gewettet, wenn wir schaffen, ein Video zu posten, was weil da hatten wir noch kein Video, was 1 Million Aufrufe hat. Wenn wir schaffen, ein Video zu posten bis zu unseren Flitterwochen, was 1 Million Aufrufe hat, dann zahlt ihr die Flitterwochen.
No way! Haben Sie es gemacht?
Ja, ja gemacht. Und dann, also wir haben diese Wette abgeschlossen und direkt das erste Video, das wir gepostet haben, hat 1 Million Aufrufe erreicht. Innerhalb von 50 Stunden, ich glaube so 51 Stunden oder so waren das. Wie krass. Und die Hook von dem Video war, wie Steffi sagt, ich brauche deine Hilfe. Also es war so richtig so dieses Community-Anziehen. Mhm. Und das können wir jetzt nicht mehr so machen, wie wir es damals gemacht haben, weil das, als Außenseiter kannst du das richtig gut machen. Wenn du irgendwann einen Namen hast, dann ist das alles nochmal ein bisschen schwerer. Und sie hat die Geschichte genauso erzählt, wie sie halt wirklich ist. Sie hat gesagt, ich brauche deine Hilfe. Ich habe mit meinem Chef gewettet, dass wenn dieses Video 1 Million Aufrufe erreicht, dann zahlt er meinen Los Angeles Urlaub. Und das Video ging, glaube ich, 12 Sekunden. Genau, das ist komplett eskaliert.
Krass.
Und das war so quasi, dadurch ist Steffi quasi TikTokerin geworden, durch dieses eine Video. Also wir sind, darauf haben wir dann nochmal so 8 bis 10 Videos aufgebaut auf die Geschichte. Und am Ende hatte sie dann so ihre 30, 40, 50.000 Follower und wurde dann halt auch erkannt und wurde auch als Brand-Face wahrgenommen für Glückspilz und war so die erste Person, die quasi auch bei uns geschafft hat, so die Kunden reinzuziehen, so als Brand-Face. Weil vorher war es halt so, wir haben halt diese ganzen Musical.ly-Geschichten gemacht, das hat uns gar nichts gebracht. Keine Follower, kein Umsatz, keine Reichweite, also keine Bekanntheit in dem Sinne. Und ja, genau, so hat das dann halt angefangen, dass wir wirklich was von Social Media hatten.
Habt ihr das direkt gemerkt, dass mehr Leute in den Laden gekommen sind, weil sie zu Steffi wollten oder Steffi sehen wollten? Oder wie genau hat sich das geäußert?
Was wir als Grundfundament für diese Story niemals vergessen dürfen, ist Glückspilz. Spielt immer eine Rolle im Content. Also Glückspilz ist auch ein Charakter und wir bauen halt unsere Produkte immer ein, vielleicht nicht immer so in die Fresse, so hier, kauf meinen Burger, sondern halt immer dezenter. Aber wir haben halt schon von Anfang an gesagt, okay, das Produkt muss immer eine Rolle spielen, damit die Leute nicht für die Menschen kommen. Mhm. Natürlich möchten die Leute dann ab und zu Fotos, besonders halt junges Publikum und sagen, also inzwischen auch ältere. Aber es war halt uns schon immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute halt nicht für unsere Brandfaces in den Laden kommen, sondern für das Produkt in den Laden kommen. Und Gott sei Dank, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert.
Okay, unendlich spannend. Und du hast, das muss ich mal verstehen, du hast gerade gesagt, dass Steffi es über ihren eigenen Kanal gemacht hat. Also
genau, wir haben auf TikTok haben wir mit dem Glückspilz-Kanal angefangen. Und das hat gar nicht funktioniert. Also wir haben halt ganz normal Werbung gemacht, wie wir sie vorher auf Instagram auch gemacht haben. Und wie wir alle wissen, das funktioniert nicht.
Und, also warte, Oma, wenn du was meinst du mit Werbung konkret? Also was ist da?
So langweilige Burger-Making-Offs. Also einfach nur
die Kamera drauf halten,
wie ein Burger zugeklappt wird und so und Käsesoße drauf und so weiter.
Okay.
Komplett ohne Storyline, ohne Voiceover, gar nichts. Und einfach nur ein Trend Musik hinter und das war's.
Okay.
Also wir reden von 2020, 2021, genau. Und ja, wir hatten so 2.000, 3.000 Follower und ich konnte 2, 3 Monate gar nichts bewegen. Und dann habe ich mir halt die anderen Accounts angeguckt, also zum Beispiel Stefano Zarella und Gian der Koch. Und ich dachte mir, okay, ich sehe keine erfolgreiche Marke aktuell oder 1, 2 in Deutschland, aber ich sehe sehr, sehr viele erfolgreiche Personen auf TikTok. Dann lass uns das doch einfach so machen, weil Steffi hat sehr viel Charisma, kann super vor der Kamera reden. Lass uns den Kanal einfach umbenennen und den vom Namen her, damals hieß der Steffi Eats, vom Namen her gar nicht mit Glückspilz verbinden, sondern lass uns einfach die Geschichte einer Frau erzählen, die in einem Burger-Restaurant arbeitet. Und so haben wir, das war so unser Anfang. Und der Plan von Anfang an, also die Strategie von Anfang an war dahinter, wir ziehen das ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre durch, dann machen wir einen Glücksspielskanal auf und dann zieht Steffi den Glücksspielskanal hoch.
Hat das geklappt?
Das hat geklappt.
Und gibt es Steffis Kanal immer noch?
Steffis Kanal gibt es immer noch. Wir haben wir haben jetzt eine Tochter bekommen, die jetzt inzwischen 8 Monate ist.
Oh, herzlichen
Congrats.
Und Steffi war so 8 oder 10 Monate nicht vor der Kamera. Und deswegen haben wir damals den Kanal quasi kalt gestellt, also so offline gestellt. Und wir haben nachdem sie jetzt wiedergekommen ist, haben wir 3, 4, 5 Videos da gepostet. Und es hat auch gut funktioniert. Aber unser aktueller Schwerpunkt ist der Glücksspielskanal, dass wir dass wir zu unserem Ursprung zurückkommen, also das, was wir von vornherein vorhatten, dass wir erstmal das durchsetzen, weil sie möchte keine Influencerin werden oder sie möchte keine Personal Brand werden, sondern wir machen das halt wirklich nur für die Arbeit. Okay. Es ist jetzt auch nicht so etwas, wo sie jetzt so komplett scharf drauf ist, sondern wir machen unsere Arbeit richtig, richtig gerne, aber sie möchte jetzt nichts Separates machen und sagen, ja, ich möchte jetzt eine Marke werden oder irgendwas. Also es gilt für alle. Also Leonie hatte auch keinen Bock drauf, also jeder macht so halt einfach so seine Arbeit, sagt aber, wenn ich jetzt Feierabend habe oder wenn ich jetzt offline bin oder wie auch immer, ist es schon gut, dass ich damit nicht so viel zu tun habe.
Aber das ist ja interessant, man nimmt immer automatisch an, dass die Leute, die dann für so ihr Unternehmen vor der Kamera stehen, auch vielleicht ein Personal Interest haben, ne? Ja. Oder das so als Ziel haben, Creator oder Influencer zu werden. Das finde ich ja spannend, dass es bei euch gar nicht so ist.
Ja, also es kommt zwischendurch, natürlich gibt es wahrscheinlich Leute, die dieses Interesse haben werden, weil bei uns wechselt das ja auch immer, wer vor der Kamera ist und so weiter. Aber ich meine, wenn man, weil du bekommst ja durch uns schon einen Berührungspunkt damit. Und du siehst ja auch immer wieder diese Gespräche. Dann hatten wir 3, 4 Monate, wo nichts funktioniert hat. Und dann merkst du halt auch so diesen ganzen Stress, der damit hinkommt. Weil wenn du sagst, ich bin Fulltime-Influencer und du performst 6 Monate nicht und du zahlst deine Miete dadurch oder du zahlst dein Privatleben dadurch, ja, ist nicht so easy. Also es ist ja so wie bei allen Dingen im Leben, maximal 1% sind erfolgreich oder können davon leben und 99% eifern halt diesen 1% hinterher, ne, und haben halt, es gibt Schauspieler, die haben von 15 bis 38 gekellnert und dann hatten die halt Glück, dass sie mit 38, jetzt im Fall von Mad Men, weil wir aus der Marketingbranche kommen, Don Draper, er hat immer gesagt, ja komm, ein Jahr hänge ich noch dran, eigentlich wollte er mit 30 aufhören, da hat er gesagt, komm, bis 40 versuche ich es noch, ein Jahr hänge ich noch dran und dann hat er mit 38 die Hauptrolle bekommen von Don Draper. Aber Influencer sein wird sehr, sehr stark verschönigt. Es ist nicht so einfach, wie die Leute es sich vorstellen.
Merkt euch das, Kinder, die das Ding hier hören.
Ja.
Kurze Frage nochmal, weil wir jetzt gerade schon über die Brand Faces gesprochen haben. Und das ist so eine spannende Frage, die brennt mir auf dem Herzen, auf der Zunge. Wie viel Zeit investiert ihr in euer Social Media?
Wir haben eine Kombination aus Offline und Online. Also die Personen, die arbeiten ja alle auch bei uns. Also sie sind auch in der Filiale. Steffi ist in der Filiale, Leon ist in der Filiale. Und was ich aber auch geil finde, weil dadurch wird das so ein Hybridsystem. Dadurch wird das Ganze echt, weil du kommst dann in die Filiale und du siehst diese Person wirklich. Und das ist bei uns das Geile, weil es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die machen halt nur Social Media und die existieren offline quasi gar nicht. Also die existieren offline nur in ihrem Privatleben. Aber das Schöne bei uns ist, wovon wir halt immer profitieren konnten, ist, dass die Menschen wirklich bei uns arbeiten und dadurch, dass wenn du in den Laden kommst, natürlich sind die nicht immer da, aber du kommst in den Laden, du siehst diese Person, Leonie, Steffi, Serjan, Kate, dann denkst du dir, ah, das ist legit. Also du bekommst quasi direkt so, ich sag immer, du bekommst den blauen Haken. Also, ah, krass, die erzählen nicht einfach nur irgendeinen Blödsinn auf Social Media, sondern diese Marke existiert wirklich, diese Person existiert wirklich. Und deshalb ist es ungefähr so, wir haben so 1 bis 1,5 Drehtage. Ziel ist, sind wir jetzt noch nicht gerade, aber werden wir ab April sein. Ziel ist, ein Video am Tag zu posten.
Warte, Oma, pro was? Pro Woche oder pro Monat?
Ein Video pro Tag. Also 30 Videos im Monat.
Okay, aber wie viele Drehtage? 1,5 Drehtage pro Woche?
1,5 Drehtage pro Woche, ja.
Okay, und also 1,5 Drehtagen macht ihr dann 7 Videos.
7 bis 10, ja, genau. Also und es werden auch am Ende nicht alle gepostet, ihr kennt das ja.
Und nochmal, weil ich glaube, das ist wirklich, wir haben ja auch viele, ich sag mal, eher corporate, größere Brands, die zuhören. Für die ist das alles so, what are you doing? Ja. Wie du gerade am Anfang schon gesagt hast, ich glaube, das trauen sich die wenigsten. Wie organisiert ihr das? Also filmen Leonie und Kate da eigenständig oder bist du dann dabei? Gibt es eine Art Shotlist? Oder wird auch mal spontan das Handy draufgehalten? Wahrscheinlich eher nicht, weil du jetzt gerade schon von Drehtagen gesprochen hast. Wie läuft das ab?
Ja, dann fange ich wieder von vorne an. Also ich bin derjenige, der die Planung macht, ich bin derjenige, der die Skripte macht und ich bin quasi, ich nenne es jetzt einfach mal, ich bin die Seele von Glückspilz. Und die Message, die ich aussagen möchte, dafür hole ich mir dann immer die richtige Person. Also zum Beispiel Steffi und Leonie können nicht die gleiche Message nach außen strahlen, weil die von Anfang an anders positioniert wurden, was auch Absicht war. Und du hast dann halt einfach so die Skripte. Ich würde sagen, die Vorbereitung und die Skripte, das ist die meiste Arbeit von Zeitaufwand her. Dann hast du die anderthalb Drehtage, wo wir teilweise nur mit Steffi filmen, teilweise nur mit Leonie oder mit beiden. Aktuell haben wir das mit den Brandfaces ein bisschen reduziert, dazu komme ich gleich nochmal. Und dann hast du die Drehtage und dann hast du halt einfach so einen Tag Schnitt, ne? Einen Tag, anderthalb Tage, je nachdem, wie viel Aufwand das war, Schnitt. Und dadurch kommen wir dann auf unsere 30 Videos im Monat.
Und
Wer filmt das, genau. Wir haben bei uns noch im Social-Media-Team Tuba. Also Tuba und ich, wir machen so die Hintergrundarbeit. Mal, weil jetzt wegen der Kleinen. Also früher habe ich die Videos aufgenommen und habe die Videos geschnitten. Zwischendurch hatten wir dann noch ein, zwei externe Videografen. Aber jetzt sind wir wieder zurück zu den Wurzeln gegangen und haben halt alles wieder intern. Und aktuell ist in Tuba zum Beispiel diejenige, die die Videos filmt und schneidet.
Und zwei Anschlussfragen. Steht es bei euren Leuten mit im Vertrag drin? Weil ich glaube, das ist auch so eine Frage, die gerade Konzerne haben. Ne? Okay, sagen wir mal Beiersdorf, Unilever, whatever, die wollen jetzt ein Brandface haben. Wie läuft das rechtlich ab? Habt ihr die gecastet vorab? Waren die schon bei euch? Also bei Steffi ist jetzt natürlich eine Sondersituation, aber bei den anderen, habt ihr die gecastet? Habt ihr die bewusst darauf basierend eingestellt? Habt ihr gefragt, ey, wer hat Bock da drauf? Vergütet ihr das on top? Wie läuft das mit dem Personal?
Finanziell ist Leonie auf einem anderen Level als jemand, der einfach nur im Laden arbeitet, seitdem sie im Social-Media-Team ist. Und wir holen keine Menschen, also wir suchen extern nicht nach Personen, die wir als Brandface einstellen möchten, sondern wir schmieden unsere eigenen Talente. Und gucken halt einfach, wen haben wir in den eigenen Reihen, wer hat Bock darauf, wer hat Potenzial und dementsprechend machen wir das. Dann kommen wir halt wieder zurück zu dieser Realness, von der ich gesprochen habe. Ich möchte, dass das auch so ist, dass wenn die Leute zu uns kommen, dass man die Person in der Küche sieht oder dass man die Leute da rumlaufen sieht oder dass man die Drehtage halt dort hat und dann halt wieder so zurück in die Küche geht. Oder TikTok Live ist ja zum Beispiel bei uns auch ein sehr, sehr großes Thema. Und das ist mir halt schon wichtig, dass wir da Leute haben, die aus den eigenen Reihen sind.
Voll. Eine Frage noch und dann höre ich auch auf zu löchern. Ist Leonie wirklich so demotiviert? Also sind die Leute wirklich so oder spielen die, ist es überzogen, ist es eine Rolle?
Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen darf, aber also ich kannte das den Begriff nicht, aber auf jeden Fall hat Steffi ihn mir beigebracht. Und zwar nennt man das Resting Bitch Face. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr, ja. Und es gibt halt einfach manche Personen, die das halt einfach mitbringen. Und sie ist nicht, charakterlich nicht so, aber sie wirkt halt so.
Ja, okay.
Und deswegen konnten wir das halt einfach richtig gut nutzen, weil sie halt diese Ausstrahlung, die sie nach außen gibt, ist genau ihr Charakter. Ja. Obwohl sie nicht so ist, aber das ist halt so.
Und ist sie, wenn jetzt KundInnen bei euch in den Laden kommen, auch so?
Ja.
Oder ist sie dann, okay, dann ist sie eher okay.
Ja, genau, das ist ganz normal. Ja. Aber sie ist halt nicht gespielt normal, sondern sie ist halt einfach sie. Also ja, also wenn sie zum Beispiel 100% der Charakter ist auf Social Media, der nicht lächelt, alles gut, in der Realität ist sie trotzdem 85% die Person, die nicht lächelt. Und Steffi ist dann zum Beispiel genau andersrum, sie lacht den ganzen Tag. Ne, und ja. Alles gut. Und das meine ich dann halt einfach. Also die Charaktere sind dann immer sehr, sehr nah an der echten Person angelehnt, weil ich so viel Ehrlichkeit wie möglich vor den Bildschirm bringen möchte.
Voll.
Krass. Ich versuche mal so ein paar Learnings rauszuziehen. Ne? Also was ich jetzt mitgenommen habe, ist, was du gesagt hast, dass alle Leute, die eure Brandfaces sind, auch echte Mitarbeiterinnen sind. Ne? Das heißt, man spürt das, dass sie da Bock drauf haben, die arbeiten dann auch wirklich im Laden.
Genau. Also
ne?
bisher gab es eine einzige Ausnahme, aber alle 8, 9, die bisher so zwischendurch mal immer wieder drin waren, alle bei uns gearbeitet, ja.
Okay, spannend. Dann hast du gesagt, keine klassische Werbung, nicht einfach nur ein Produkt, ne, was geil aussieht, sondern ihr versucht ja immer, du hast über Skripte gesprochen, also irgendeine Form von einer Story zu spinnen, wo das Produkt oder die Marke eine Rolle spielt, aber eigentlich der Charakter im Vordergrund steht, also die Person. So, und ich glaube, jetzt wird es total spannend, weil das wirkt ja so für mich, als hättest du oder habt ihr eigentlich so eine Sitcom geschaffen.
Ja, kann man so sagen.
Oder? Und jeder Charakter, also Leonie, Steffi, du meintest eben noch, Serjan ist noch dabei.
Genau, Serjan, Erik gab es, Kate gab es, genau. Also okay, ich würde von den Prioritäten her, wenn ich das zusammenfassen darf, würde ich sagen, ganz oben steht die Story, das Wichtigste, die Story. Danach kommt die Person, weil am Ende des Tages entscheide ich ja, welche Person erzählt die Story. Deswegen steht die Story über der Person. Also Story, Person und dann kommt halt Produkt. Und das wird dann halt einfach kombiniert.
Okay, spannend. Und die Story, wie kommt ihr auf die Stories? Ne? Also, weil ich habe mir, als ich mal euren Kanal mir eben angeschaut habe, ihr habt ja ganz viele unterschiedliche Themen drin. Ne? Also ihr hattet jetzt diesen Joke, hey, Bielefeld gibt's doch nicht, doch, ist doch, Arminia ist da, habt ihr euch bezogen auf aktuelles Sportereignis, DFB-Pokal. Ihr hattet gerade so einen Vergleich mit Formel 1, wer es gewinnt, habt daraus einen Burger kreiert. Ne? Also Sport oder aktuelle Tagessachen scheint irgendwie ein Thema zu spielen. Dann EM war ja riesig, also Leonie ist ja so durch Decke gegangen, das musst du gleich nochmal erzählen, zu diesem EM, ich will Thomas Müller Unterschrift oder was war es nochmal von ihm haben?
Komme ich gleich dazu, ja.
Also wie kategorisiert ihr eure Stories? Ne? Ja. Das fände ich total spannend.
Es ist viel aus dem Bauchgefühl raus, viel aus persönlichem Interesse. Steffi und ich sind Formel 1-Fans. Ich meine, Fußball, also ich bin persönlich kein Fußballfan, aber alle in meiner Umgebung sind Fußballfans. Und Sport und Essen ist halt einfach so ein Thema, was du richtig, richtig geil kombinieren kannst. Ne? Also wir haben halt NFL, Formel 1 und Fußball ist halt bei uns immer so ein sehr großes Thema. Und ansonsten hast du halt, keine Ahnung, jetzt vor kurzem hatten wir auch Thema Rassismus, was sehr, sehr gerne auch unter den Kommentaren angesprochen wird. Und da sind wir uns auch nicht zu fein. Also nehmen wir auch gerne die Kommentare raus und antworten darauf und gehen sehr, sehr gerne darauf ein. Wir sind halt multikulturell bei uns. Wir sind inzwischen, das Team ist über 100 Personen groß und wir haben, ich glaube, über 30 Nationalitäten bei uns. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig für uns. Und genauso wie wir, ich glaube, du musst offline, musst du etwas Bestimmtes sein, damit du es online sein kannst. Also du musst das offline halt schon mitbringen. Und wir stehen zu dem, was wir sind. Und es ist auch uns absolut nicht zu schade, das online zu kommunizieren, wer wir sind und wer wir nicht sind. Und wenn es Leuten nicht gefällt, dann ist es auch okay, wenn ihr im Lager nicht bei uns ist. Alles
gut. Ja, geil. Also
wir müssen es nicht jedem recht machen, wir müssen nicht jedem glücklich machen.
Okay, cool. Also eine gewisse Form von Haltung auch. Da.
Ja, auf jeden Fall, 100%. Ich würde gerne, weil wir jetzt Leonie, Thomas Müller, ich würde gerne innerhalb von 3-4 Minuten diesen Anschluss finden, wo ich vorher aufgehört habe und dann können wir
ja, bitte, okay? Bitte, so. bitte.
Alles klar. Wir waren bei Steffi und ihrem ersten Erfolg. Dann haben wir, ich glaube 2023, haben wir unsere erste TikTok-Filiale gegründet, nenne ich das mal. Also da, wo wir halt das erste Mal einen Namen auf TikTok hatten, haben wir unsere erste Filiale gegründet und ich nenne es jetzt TikTok-Eröffnung 1. Und da hast du halt auch schon gemerkt, okay, krass, es kommen Leute aus 100 Kilometer, 150 Kilometer, 200 Kilometer. Und da gab es halt nur Steffi, da gab es noch keinen Glücksspiel-Account.
Herr Wörges, guck mal, stopp. Was meinst du mit TikTok-Filiale?
TikTok-Filiale bedeutet, wir hatten ja vorher schon Eröffnungen. Also das war, glaube ich, unsere dritte oder vierte Filiale. Wir hatten aber noch keine Eröffnung, wo wir, weil unser Game-Changer war ja TikTok. Also wir hatten noch keine Eröffnung, wo wir groß auf TikTok waren. Das war die erste.
Ach so, okay, genau, check, verstanden. Sorry. Ja, verstanden, cool, easy, ja.
Ja, und das war, ich nenne das immer TikTok-Eröffnung bei uns. Und das war die erste TikTok-Eröffnung. Und da hast du halt schon gemerkt, okay, es wird langsam größer als eine lokale Marke. Und es kommen Leute von außen. Und das war aber die zweite Filiale in Bielefeld. Und ich habe halt persönlich für mich, weil ich halt auch immer einen sehr großen Anspruch an mich selbst habe, habe ich halt gesagt, die Eröffnung war zwar erfolgreich, die Umsätze sind super, aber ich zähle das nicht, weil wir halt schon eine Marke in Bielefeld seit 5 Jahren sind. Mhm. Und teilweise profitierst du halt auch davon. Dann haben wir 6 Monate später, haben wir dann unsere vierte, glaube ich, Filiale in Osnabrück eröffnet. Und Osnabrück ist 1,5 Stunden entfernt. Und wenn du aus der Gastronomie kommst, dann weißt du, wenn ich eine Stunde, anderthalb Stunden entfernt bin und dort ein Lokal eröffne, ich habe gar nichts davon von meinen Kunden, die ich jetzt hier habe, sondern es ist halt wirklich ein komplett neues Spiel. Und da habe ich dann halt einfach gemerkt, das erste Mal, okay, wir sind eine Marke. Also da bei der Eröffnung, also da gab es immer noch, der Glücksbildskanal hatte schon angefangen, hatte 10.000, 15.000 Follower, Sajan hatte schon 2, 3 Videos gepostet, war aber halt, also war nicht relevant. Das kam erst ein paar Monate später. Es war halt also wieder eine reine TikTok-Steffi-Eröffnung und zur Eröffnung standen da ungefähr 500 Leute in der Schlange und in einer fremden Stadt, wo uns ja eigentlich niemand kennt. Und da war so, okay, so wir sind angekommen, wir sind da und es ist halt es ist wirklich das, womit ich arbeiten kann. Und ich habe, wie gesagt, ich mache Social Media Marketing seit 2012 und ich habe 11 Jahre bis zu diesem Punkt hingearbeitet und an dem Tag wusste ich, okay, jetzt habe ich etwas, darauf kann ich etwas aufbauen. Genau. Dann kam wie gesagt Brandface 2, Sajan. Sajan ist unser Franchise-Nehmer in Osnabrück, ist sehr charismatisch, sehr freundlich. Und ich habe mir gedacht, okay, du gehörst eigentlich vor die Kamera, also mit dir können wir etwas richtig, richtig Geiles aufbauen und du bringst etwas mit, was Steffi halt wiederum nicht mitbringt. Und das können wir super kombinieren. Und dann hatten wir, und die beiden challengen sich privat auch immer. Also wir sind sehr gut befreundet und genau das haben wir dann halt auch vor die Kamera gebracht. Also einmal so die einzelnen Sajan-Videos, wie er die Produkte vorstellt, aber halt auch so dieser Kampf zwischen Steffi und Sajan. Wer ist besser? Wer macht bessere Burger? Welche Burger sind besser aus? Wer macht dies? Wer macht das? Das war so unser Content von Steffi und Sajan am Anfang. Sajan war unsere erste erfolgreiche Person auf YouTube Shorts. Viele Leute kamen dann zu uns rein und haben halt gesagt, okay, ich kenne Steffi von TikTok, ich kenne Sajan von YouTube und haben gesagt, hey, du bist YouTuber, oder?
Geil.
Und das war so auch eine neue Ära für uns. Und Sajan und Steffi sind halt während der Öffnung ist halt immer sehr, sehr hektisch, sehr viel los. Und die sind halt immer live gegangen. Und am Anfang war es halt immer so, Leonie war da so 3, 4 Monate bei uns am Arbeiten als Teilzeitkraft. Und sie ist halt immer weggelaufen, da wo die Kamera war. Und das Problem ist aber bei den Eröffnungen und bei den Livestreams, irgendwann achtest du halt einfach nicht mehr auf die Kamera, sondern du machst halt einfach nur noch deine Arbeit und alles andere ist dir halt einfach scheißegal. Und Steffi ist halt sehr stark, was Kommunikation mit den Kunden im Livestream und gleichzeitig arbeiten, ohne Fehler zu machen, angeht. Und sie hat halt immer mit den Leuten geredet, die im Livestream waren. Und damals hat der Livestream so viel Reichweite geschenkt. Also wir hatten immer so 1.000, 2.000 Zuschauer im Livestream. Und als Steffi dann mal eine Pause gemacht hat oder eine halbe Stunde an der Kasse war oder irgendwas, ist dann Leonie an die Belegstation gerutscht. Also unser Livestream ist immer da, wo wir die Burger machen. Und Leonie redet halt nicht mit den Leuten. Und dann, also ihr kennt es ja, dann sofort negative Kommentare, warum lächelst du nicht, warum redest du nicht, warum sagst du nicht danke für die Rose und keine Ahnung, all dieser Blödsinn. Auch in internationalen Sprachen, weil sie halt nicht gesprochen hat. Also das war halt so dieser riesengroße Unterschied. Also Steffi hatte immer 1.000, 2.000 Zuschauer, weil sie halt die ganze Zeit Deutsch gesprochen hat und jeder, der kein Deutsch gesprochen hat, war halt raus. Leonie hat gar nicht geredet, dann war Arabisch, Spanisch, Englisch, alles war halt drin und sie hatte dann so 7.000, 8.000 Zuschauer.
Ja. What?
Und ja, und das ist crazy. Und dann haben wir das halt gesehen, wir haben uns alle Schrott gelacht. Leonie war inzwischen auch so, alles gut, wenn es funktioniert, lass laufen, lass mich einfach nur arbeiten. Ich werde nicht in die Kamera reden, aber ich kann ruhig davor arbeiten, ist kein Problem. Ja, und dann haben wir uns das Ganze so 2 Wochen angeguckt und alle haben so kombiniert. Dann Steffi hat dann angefangen, Englisch in die Kamera zu reden. Und so. Also wir haben die ganze Zeit so Blödsinn gemacht. Und nach 2, 3 Wochen habe ich mir gedacht, okay, so eigentlich kannst du das, was sie halt vor der Kamera gerade macht, du kannst das perfekt in deinen Charakter verwandeln. Und dann habe ich sie halt gefragt. Ich habe gesagt, ey, würdest du gerne in unserem Social Media Team mitmachen? Das wäre eine Kombination aus Lokal und Social Media. Und du würdest dann quasi zu uns befördert werden und müsstest halt deutlich weniger Stunden pauken. Genau, hast du Bock drauf? Und sie hat sich überlegt, hat gesagt, ja, doch, würde ich sehr gerne machen. Und direkt das erste Video ist halt viral gegangen. Ja, also es war, glaube ich, heute zeige ich dir meinen Lieblingsburger oder sowas halt in ihrer monotonen Stimme. Und ich glaube, Deutschland hatte bis dahin sowas halt noch nicht gesehen. Und deswegen ist es halt direkt eskaliert. Und genau, das ist die Origin-Story von Glückspilz und von Steffi, Sajan und Leonie. Und dann ist Leonie ein paar Monate viral gegangen und dann hatten wir halt die Heim-EM und mein Geschäftspartner Ömer, der hatte mir dann gesagt, ich brauche Fußballwerbung, weil er weiß ganz genau, ich ignoriere Fußball halt immer, weil ich kein Fußball gucke und er hat gesagt, wir haben Heim-EM, wir müssen was zum Thema Fußball machen. Ich habe gesagt, okay, das war Anfang April, glaube ich. Ende März, Anfang April. Dann habe ich überlegt und ich habe gesagt, okay, wer sind denn so die größten Legenden, wenn es um Fußball geht? Ich kenne mich mit Fußball aus, ich gucke es halt nur nicht. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich an die deutsche Nationalmannschaft denke, dann habe ich entweder Toni Kroos oder ich habe Thomas Müller. Und welche Kampagne kann ich um diese beiden Personen drumherum aufbauen? Und ich finde, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, also ich habe immer gesagt, die Leute haben mich gefragt, warum hast du Thomas Müller genommen? Und ich habe gesagt, Thomas Müller ist Deutschland für mich. Wenn du sagst, beschreibe Deutschland in einer Person, sage ich Thomas Müller. Toni Kroos ist für mich nicht nahbar. Also Toni Kroos hat so für mich Real Madrid, alle Titel gewonnen. Er hat so irgendwie so diesen Gottstatus. Also er ist ein geisteskranker Fußballer und ich bin auch sehr, sehr froh, dass er das deutsche Nationaltrikot getragen hat. Aber Thomas Müller ist so, du könntest mit Thomas Müller ein Bier trinken.
Ja, das ist Thomas Müller. Weiß genau. Wusstest du, dass Thomas Müller einen Pferdestall hat?
Ja, ich weiß alles über Thomas
Müller. Okay, ja, ich finde ihn auch so super. Ich finde es so richtig, ja, was du sagst. Er ist einfach so, ja, Thomas könnte jetzt hier reinkommen und wir könnten uns hinsetzen, ja, genau, man trinkt ein Bierchen, man isst ein Würstchen. Ja. So, das ist ja ein richtiger Jung.
Ich habe damals Thomas Müller gegoogelt oder Thomas Müller Ehefrau und dann ist halt das Erste, was halt kommt, ist halt deren Ranch oder Pferdestall. Und sie hat auch sie hat auf jeden Fall, glaube ich, ein Video, ich weiß nicht, ob sie es in ihrer Story geteilt hat. Auf jeden Fall hat sie mal auf einen Video geantwortet, ja. Also das war auch sehr, sehr lustig. Okay, dann habe ich mich auf jeden Fall für Thomas Müller entschieden, weil ich mir dachte, das passt am besten zu unserer Brand. Und dann habe ich mir wiederum gedacht, okay, welche Person kann ich von unseren Brandfaces nehmen, wo es am realistischsten ist, dass sie halt Thomas Müller auch treffen kann. Und da war Leonie halt immer noch so, der Hype ist schon so ein bisschen runtergegangen, aber sie war halt immer noch so die Person, wo die Leute sich am meisten getriggert gefühlt haben vom Redestil her. Und ich habe gesagt, okay, dann lass uns das halt einfach um Leonie herumbauen. Lass uns ein Leonie-Trikot bestellen, wo hinten die Zahl 0 draufsteht, weil ihr alles egal ist. Und lass uns einfach dafür sorgen, dass sie sagt, ich möchte Thomas Müller treffen. Da ist ebenfalls das erste Video direkt viral gegangen. Und dann haben wir auf das Video haben wir dann die Kampagne aufgebaut.
Aber ihr wusstet, weil als du das erste Video, als ihr das rausgehauen habt, ich möchte Thomas Müller treffen, wusstet ihr noch nicht, wo die Story hingeht?
Nein, wussten wir nicht, nein. Mhm. Wir wissen bis heute nicht, wo die Story hingeht. Also ab und zu erzählen wir sie ja immer noch. Und weil ich wollte jetzt nicht, es sollte jetzt nicht nach so einer Besessenheit in diese Richtung sein, sondern es sollte halt immer noch humorvoll sein. Und inzwischen ist halt so, ab und zu bringen wir so Thomas Müller als Side-Character oder als so Side-Dings einfach rein. Die Idee kommt von Jimmy Kimmel Live, ist Late-Night-Talkshow-Host in Amerika. Jimmy Kimmel. Und er hat damals keine großen Gäste für seine Show bekommen und hat am Ende der Serie dann einfach irgendwann angefangen zu sagen, ja, sorry Matt Damon, für dich haben wir heute keine Zeit mehr, das machen wir dann morgen. So einfach so, um darzustellen, Matt Damon sitzt hinten und hat darauf gewartet, dass er nach vorne kommt. Und alle fanden das lustig und ich glaube, er zieht das immer noch durch. Ich bin mir nicht sicher, aber letztens hat, glaube ich, irgendwo in einem Interview gesehen, dass er das immer noch durchzieht. Und dann hat er das halt einfach Wochen und Monate lang gemacht. Und dann ist halt Matt Damon auch irgendwann darauf aufmerksam geworden und andere große Schauspieler sind darauf aufmerksam geworden. Und inzwischen ist es bei uns halt so, dass wir halt gesagt haben, okay, so wir bringen Thomas Müller ab und zu halt einfach so rein. So wie bei diesem Arminia-Video, Arminia Bielefeld DFB-Halbfinale, wo Leonie dann einfach reingekommen ist und Steffi gefragt hat, hat sich Thomas Müller dann gemeldet und Steffi hat gesagt, ach, Bayern ist schon lange raus. Und dann geht sie halt einfach traurig raus und dann habe ich halt wieder so ein bisschen so diese Thematik drinne. Ein paar Leute markieren wieder Thomas Müller. Und genau, also so, das war am Anfang, von Anfang an war das nicht geplant, wo das Ganze hingehen soll. Wir hatten ein paar virale Videos und ich habe eine Freundin, die früher in Bielefeld gewohnt hat, die arbeitet jetzt bei Adidas in Herzogenaurach. Und sie hat zu mir gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr zum Training kommen. Damals war Steffi hochschwanger, also sie war schon im 10. Monat. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ich kann nicht hinfahren. Dann haben wir halt Tuba und Leonie dorthin geschickt. Und es war, also für mich, für die gesamte Geschichte, für die Storyline, ist es besser, dass sie Thomas Müller bisher noch nicht getroffen hat. Also, weil ich liebe Geschichten und die Geschichte an dem Tag am Trainingsgelände war, du konntest entweder rechts stehen oder links. Und alle Bayern-Spieler sind, also nach dem Training, haben die halt Autogramme gegeben, Fotos gemacht und alle Bayern-Spiele und die hatten einen Tag vorher hatten die ein Spiel, also die sind sehr, sehr spät zurück zum Gelände gekommen. Und die Bayern-Spieler sind links rausgegangen und alle anderen sind rechts rausgegangen. Und dann, also Emre Can hat sie getroffen, Toni Kroos hat sie getroffen, Jonathan Tah hat sie getroffen. Und die sind halt auf der rechten Seite, haben halt ihre Unterschriften gegeben und dann später war Wirtz und keine Ahnung, wen die noch alle auf dem Gelände getroffen haben, aber Thomas Müller war halt am Schlafen. Und deshalb nach dem Training ist halt direkt reingegangen und ist schlafen gegangen. Weil eine vom Social DFB-Team hat Leonie erkannt und hat gesagt, Leonie, bist du hier, um Thomas Müller zu treffen? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, warte, ich gehe rein und ich gucke, ob er da ist. Also weil die ganzen Häuschen sind ja da. Und dann ist sie halt reingegangen und hat gesagt, sorry, der ist am Schlafen.
Nein. Oh Mann, ey, so close.
Ja. Aber für die Gesamtgeschichte war es halt einfach richtig geil, weil sie hat ein Glücksspielstrikot mitgenommen, was von den Spielern, wo wir von vornherein gesagt haben, ich habe gesagt, sammle einfach die Unterschriften von der Nationalmannschaft. Und es war halt fast jede Unterschrift drauf, bis auf 2, 3 und halt Thomas Müller war halt nicht drauf.
Ey, aber und wie diese legendary Videos, einfach, yeah, dass alle drauf sind, außer yeah, er. Also kannst yeah, du halt
darf ich was sagen? Und das war dann das Geile, weil ich hatte ja am Anfang die Wahl. Also nimmst du Toni Kroos oder nimmst du Thomas Müller? Und sie hat an dem Tag Toni Kroos getroffen, aber sie hat nicht Thomas Müller getroffen.
Geil. Ey, Wahnsinn. Schicksal. Geil, ey.
Ich habe mich halt richtig gefreut, dass sie Toni Kroos getroffen hat. Ich wollte, dass sie zwei Leute trifft, Toni Kroos und Antonio Rüdiger. Mit den beiden, also mit Antonio Rüdiger hat sie ein richtig legendäres Foto. Und genau, war halt für die Story einfach richtig geil. Die haben mir halt die ganze Zeit den Content geschickt, das hat geklappt. Und ich habe gesagt, boah, richtig gut. Also die waren halt beide traurig, dass sie gesagt haben, okay, wir haben ihn nicht getroffen. Ich habe gesagt, alles gut, den Content, den ihr gemacht habt, der ist 100-mal mehr wert, als Thomas Müller zu treffen. Holt euch beide jeweils ein paar Adidas Schuhe, geht auf mich. Und das war dann so unsere Story von der EM. Dann haben wir halt die Videos gepostet. Dann ist wiederum TikTok darauf aufmerksam geworden. Dann wurden wir von TikTok eingeladen zu einem Spiel, wo Leonie dann mit einem Schild hingegangen ist und gesagt, tausche Thomas Müller Selfie gegen Burger oder sowas. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, was drauf stand. Genau, der Content ist dann auch viral gegangen. Und so hatten wir dann halt einfach so unsere EM-Story. Adidas hat versucht, dass wir mit, also 4, 5 Marken haben versucht, dass die das irgendwie kombinieren können. Haben mir alle auch auf Insta geschrieben, aber das Problem ist, wenn du eine Heim-EM hast und wenn du in dem Turnier halt noch 2, 3 Mannschaften hast, die noch extrem stark sind, kannst du halt keine extra Sachen so fahren, weil das wäre halt, es hätte sich schlecht auf den auf die Nationalmannschaft runtergefärbt, wenn man einfach so Sidequests macht und dann fliegst du halt im Viertelfinale raus. Also dann, weißt du, so, dann hast du halt so diese Sachen, wo die dann halt sagen, ja, guck mal, beschäftigt euch mit diesem Kindergarten, aber kümmert euch nicht um Fußball.
Hat zu viel Burger gegessen. Ja.
Ja, genau, richtig. Ne? Also kann ich ja halt komplett nachvollziehen. Also die bleiben halt wirklich in ihrer Bubble, die sind auf ihrem Trainingsgelände geblieben und die haben nichts anderes gemacht. Mhm. Und kann ich auch komplett nachvollziehen. Und genau, dann ist das Ganze so ein bisschen abgeflacht und haben immer noch so ein bisschen Content drumherum gemacht, aber das war so unsere EM-Story. Die hat uns, also OMR ist auf uns aufmerksam geworden, 10, 15 Marketing-Magazine haben mir geschrieben. Das war so wirklich das, wo ich dann sage, wir sind auf der Straße, waren wir schon eine Marke, für die Kunden waren wir schon eine Marke, als Burgerverkäufer waren wir schon eine Marke, aber in diesem ganzen Social-Media-Kosmos, also wo ich dann auch zum ersten Mal reingekommen bin, über LinkedIn, über Adel, da sind wir nach der EM erst reingekommen.
Geil.
Ja, phänomenal.
Ja, phänomenale Story auch einfach. Und ich wäre genauso, ich wäre so, ja, zum Glück haben sie Thomas Müller nicht getroffen. Ich glaube, wir reden schon so lange, aber ich habe noch so viele Fragen. Ich muss mich kurz ein bisschen sortieren. Also, was ich ganz spannend finde noch als Frage ist, was würdest du einem, also wir haben ja ZuhörerInnen aus unterschiedlichen Branchen, Größen, Unternehmen. Ihr habt ja, ich würde mal sagen, als kleines, mittleres Unternehmen angefangen, wenn man euch vergleicht jetzt zu so Konzernen, ne? Mhm. Was würdest du einem kleinen Unternehmen raten, die jetzt auf Social durchstarten wollen? Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre, seitdem ihr aktiv seid, ne? Ihr habt ja, genau, jetzt eine Brand. Wenn du jetzt nochmal neu starten müsstest, was würdest du einer kleineren Brand raten? Oder was würdest du machen?
Also, wir gehen ja jetzt auch schon so, ich würde uns immer noch als Startup, kleine Unternehmen bezeichnen. Wir gehen jetzt so langsam Richtung Mittelstand. Aber wenn du so also für kleine Unternehmen und Mittelstand würde ich eigentlich den Anfang, würde ich bei beiden gleich machen. Also ich kann immer nur von den Dingen reden, die für mich gut funktioniert haben und wo ich halt ganz genau weiß, okay, irgendwann, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann wird es halt fruchten. Und das ist dann halt einfach einmal eine Person vor die Kamera stellen, mindestens eine Person vor die Kamera stellen, die wirklich die Werte von deinem Unternehmen, wie sagt man das?
vertritt?
Von repräsentieren, ja.
Genau, die Werte von deinem Unternehmen vertritt. Und ihr dann halt einfach oder mit ihr gemeinsam die Geschichte erzählen, die ich erzählen möchte. Also sehr, sehr viele Leute laufen ja vor diesem Thema Brandface zum Beispiel weg. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich kenne auch Leute, die haben weniger gute Erfahrungen damit gemacht. Und die Angst Nummer eins ist ja immer, okay, ich nehme jetzt gerade eine fremde Person, stelle sie für mein Unternehmen vor die Kamera, was ist, wenn sie weg ist, was ist, wenn dies ist, was ist, wenn das ist. Und ich kann jedem einfach nur das Gleiche sagen, weil wir ja schon so viel über Sport geredet haben. Also ich sage immer, FC Barcelona existiert auch ohne Messi und Real Madrid existiert auch ohne Ronaldo. Also wir sind im Game der Menschen und jeder Mensch verschwindet irgendwann. Und egal, ob es jetzt als Person ist oder egal, ob es für eine Marke ist, egal, ob es bei der Arbeit ist, du gehst auch irgendwann in Rente, vielleicht kündigst du und suchst dir einen neuen Job. Also warum sollten für Social Media andere Regeln gelten? Für Social Media und für Brandfaces gelten die gleichen Regeln wie für alles andere im Leben auch. Und es gibt ja dieses Beispiel mit Eva und Belinda. Und ja. das ist ja so das, was die Social Media Welt so ein bisschen, ich würde mal sagen, erschüttert hat, wo die gesagt haben, oh mein Gott, der Kanal ist zusammengebrochen und plötzlich ist die Marke irrelevant oder plötzlich ist dies, plötzlich das. Ja, dann ist es halt so. Also du musst von vornherein, zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass Steffi irgendwann nicht mehr vor der Kamera stehen wird, Leonie wird irgendwann nicht mehr vor der Kamera stehen. Vielleicht wird sie immer noch bei mir im Unternehmen arbeiten, vielleicht sagt sie aber irgendwann, ich habe gar keinen Bock mehr auf Social Media, können wir das bitte sein lassen? Ja, muss ich respektieren. Dann sage ich, ja, ist in Ordnung, natürlich können wir das sein lassen. Wir haben jetzt zum Beispiel alle so das Gentleman's Agreement, dass wir sagen, also ich sage, wenn ihr keine Lust mehr habt, wenn ihr irgendwo anders hingehen wollt, wenn ihr keine Lust auf Social Media habt, bitte sagt mir 3 bis 6 Monate vorher Bescheid und dann würde ich euch strategisch quasi aus dem Content entfernen. Aber wenn ihr von heute auf morgen sagt, ich habe keinen Bock mehr, das ist für meine Psyche zu viel oder ich möchte das alles nicht mehr, gar kein Problem. Dann ist es halt so und ich finde halt eine andere Lösung. Also Angst ist ein sehr, sehr großes Thema, was ich den Leuten empfehlen würde, einfach zu entfernen. Und das Zweite ist, einfach mal anzufangen und einfach mal zu gucken, wohin geht die Reise hin. Und das hat für uns ebenfalls sehr gut funktioniert. Ich habe halt nicht ein Whiteboard genommen oder ein Blatt Papier genommen und so stelle ich mir meinen Social-Media-Auftritt vor. Genauso muss es sein, genauso wird es laufen, weil das ist halt nicht so. Also alles, was TikTok hat halt dafür gesorgt, dass es nicht so ist. Im Fernsehen hat es super funktioniert, im Radio hat es super funktioniert, bei Facebook hat es super funktioniert. TikTok hat halt einfach dieses komplette Spiel gebrochen und hat halt einfach gesagt, du kannst planen, so viel du willst. Am Ende wird die Community entscheiden oder am Ende wird der Zuschauer entscheiden, was er haben möchte. Und wenn der Zuschauer sich gegen deine Strategie entscheidet, dann werde ich deine Videos nicht ausspielen.
Voll.
Ja, krass. Also ein sehr bottom-up, ein sehr iteratives, ein sehr testgetriebenes und reingehen. Daten sammeln und schauen, okay, wo geht die Reise hin? Ich glaube, das ist ein super krasses Mindset, was ihr habt und freut mich sehr zu hören.
Ja, und ich glaube auch nochmal einfach voll hilfreich für alle anderen Brands da draußen, dieses einfach mal machen. Nicht, ne, wie du sagst, also klar, es ist ein gewisser Teil von Strategie und hey, aber mehr auch so, ich sehe da irgendwie ein Nugget, da funktioniert doch gerade was, ich baue da drauf auf, ne? Und Sachen nicht durch, weil ich glaube, das ist immer so ein Ding, was wir auch haben, sobald eine Brand größer wird, sobald es eine Marke ist, wo auf einmal 3000 Leute arbeiten, sobald es halt wirklich ein Konzern ist, dass du halt oft dieses hast, okay, es wird durchstrategisiert und analysiert und bis das Ding auf der Straße ist, ist das Nugget schon wieder weg. Ne? Also
ich sage, macht das, aber macht es nicht auf TikTok. Also wenn ihr sagt, ihr wollt, für Out-of-Home kann man das machen, für Fernsehkampagnen, für alles kann man das machen. Und das, also es gibt halt, jedes Spielfeld bringt halt seine eigenen Regeln mit. Und TikTok hat halt einfach seine eigenen Regeln. Und ich meine, wenn manche Leute sagen, ich kann mit diesen Regeln nicht arbeiten oder ich möchte mit diesen Regeln nicht arbeiten, alles gut, dann lass das sein. Also dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Das ist, also du musst das respektieren. Organisches Social Media Marketing, Storytelling und auf Kommentare eingehen, eine Community aufbauen. Wenn du sagst, all diese Dinge sind Blödsinn, ja, dann ist TikTok für dich oder allgemein organisches Social Media Marketing ist nicht für dich gemacht.
Ey, aber ganz ehrlich, und dann finde ich das auch mega stark zu sagen, dann lass es auch einfach, weil dann musst du nicht dein Team und 1000 Leute unter Pressuren, ne, weil es nicht klappt und dir Druck machen. Genau. Es muss ja auch nicht... Ich habe letztens wieder irgendwie rausgekramt, weil irgendjemand das nochmal auf LinkedIn kommentiert hat. Ich habe letztens mal gesagt in einem Podcast, braucht jeder Klostein eine Community. Ne, weil Community war auf einmal so ein Riesenthema. Und ja, wir müssen Community aufbauen, wir müssen Community aufbauen. Und ich glaube, es ist auch super stark, als Brand mal zu hinterfragen, okay, ich meine, ne, und ich mache Social Media Marketing, ist mein Job. Also ich habe eine Agentur dafür. Ja. Aber ich finde es auch total okay zu sagen, hey, für mich ist es einfach der falsche Kanal.
Pauline, das ist auch wiederum deshalb wichtig, weil du machst zum Beispiel Social Media oder ihr kümmert euch um die Kanäle von anderen Leuten. Ihr wollt aber auch nicht mit Leuten arbeiten, die es auch nicht wollen. Ja. Und deshalb, das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man halt einfach sagt, okay, man spart uns allen Geld, Zeit, Nerven und man arbeitet halt wirklich nur mit Leuten, die halt sagen, okay, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen. In eurem Fall, ich bin bereit, auch von euch zu lernen.
Voll, ja. Och Mann, toll, ja. Ich glaube, wir sind schon, Pascal, hast du noch Fragen? Weil wir sind jetzt schon.
Nee, wir müssen auch hier jetzt den
Abschlussfragen. Ach Mann, ich könnte noch drei Stunden mit dem Alltag quatschen, scheiße.
Paulina, Part 2 kommt noch, kein Problem.
Ja, Part 2.
Ja, genau. Sehr gut, freut mich drauf.
Wir haben immer zwei Abschlussfragen, die wir jedem Gast stellen. Die erste Frage ist, was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Es kann eine Kampagne sein, es kann ein Profil sein, es kann ein Creator sein, Creator-Produkt, whatever it might be.
Ich glaube, das ist die einfachste Frage, die mir dieses Jahr gestellt wurde, das ist Duolingo. Mit großem, großem Abstand ist es Duolingo.
Okay. Du meinst die Kampagne, dass er gestorben ist oder generell der Channel einfach?
Ja. Okay, ja. Also allgemein, ich bin seit Jahren schon Duolingo-Fan und aber das war nochmal, also ich weiß nicht, wer sich das aus dem Hut gezaubert hat. Das war der absolute Wahnsinn. Ja. Dass man einfach aus dem Nichts von heute auf morgen und zack. Also,
ich finde es halt auch krass, dass die das wirklich, also es gibt ja inzwischen auch den Duolingo Deutschland Channel, Shoutout an Victoria, die macht das ja. Aber dass die das aus Amerika alles so krass steuern, auch die anderen Länder, also wie zentralisiert das wirklich passiert, dass die sich in Amiland was ausdenken und jedes Land es dann quasi für sich nochmal
nutzt
und auch wieder geilen Content macht, der aber auch wieder total on brand ist, weißt du, also du musst ja auch dieses Verständnis haben, also ja, die Frau, die das da entwickelt hat,
ich habe den Namen
vergessen, die ist echt crazy. Wir reden schon wieder zu lange. So, als nächstes, wer soll nach dir, ich frage jetzt die Frage, die ich immer frage, auf diesem grünen Stuhl sitzen? Du sitzt gerade nicht auf dem grünen Stuhl, wir machen das Podcast remote, aber normalerweise wärst du bei uns im Office, würdest du auf dem grünen Stuhl sitzen. Wer soll nach dir kommen?
Wer soll nach mir kommen? Hattet ihr schon mal Dario von Pizzawolke und ProSieben?
Oh, nein. Nee. Also wir sind im Austausch, aber das ist ein sehr guter Lied nochmal. Ja, da werde ich nochmal nachfassen. Ja. Dario, jetzt offizieller Invite, jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
Richtig. Also von Dario habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, weil er in dem Bereich halt einfach, also diese Kommentarspalte, er ist ja der König der Kommentarspalte, sage ich immer. Also da kann ich nicht so viel zu sagen, da ist er sehr, sehr stark.
Geil, ich weiß schon den Titel für Darius Folge, Podcast mit dem König der Kommentarspalte.
Oh Gott, wie geil, Halleluja, ja schön, herrlich. Herrlich, herrlich. Gut, Uma, tausend Dank für deine Zeit, für den Input, für den Austausch, für die ganzen Insights. Hat unendlich viel Spaß gemacht. Es war richtig stark.
Wir sehen uns beim
Landesjugendwort
und quatschen dann weiter.
So machen wir das. Ich danke euch.
Vielen Dank.
Ciao, ciao. Hey, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich habe wieder einiges gelernt. Unfassbar gute Episode aus meiner Perspektive. Teilt das gerne mit euren Leuten im Team, damit die alle schlauer werden, damit wir alle einen besseren Job auf Social machen. Schickt uns gerne Feedback, lasst ein paar Sternebewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify da. Das freut uns sehr und habt noch ganz viel Spaß und viel Erfolg bei allem, was auch immer ihr gerade tut. Bis dann!
Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der die das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell, klick und liken klar und frei, mit Social Vita dabei, der die das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell.